Wüste Welle 96.6, das Lokalmagazin live am Montag, Vormittag, und wir sind in der zweiten Stunde. Das bedeutet, wir haben einen Gast hier in der Sendung im Studio und ich begrüße ganz herzlich Selina Brecht. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Mit deinem neuen Buch, frisch aus der Druckerei, Taub, bis du nichts mehr spürst. Ein Thriller aus deiner Feder. Und du studierst noch gleichzeitig auch Jura. Wie schafft man es, im Studium eines so anspruchsvollen Studiums parallel einen Thriller zu schreiben und den auch noch beim Verlag unterzubringen?
Manchmal weiß ich das selber nicht, wie ich das alles schaffe. Das ist einfach viel Zeitplanung. Es ist viel auch frühes Aufstehen, dann auch wieder spätes ins Bett gehen und einfach Organisation. Also dann muss man seine Lernzeiten einplanen, dann muss man seine Schreibzeiten fest einplanen. Dann muss man manchmal auch schreiben, wenn es einem vielleicht nicht unbedingt viel Spaß macht gerade oder man gerade nicht so inspiriert ist oder so, muss man einfach drüber hinwegschreiben. Und dann kommt das ja alles auch wieder. Also es ist wirklich anstrengend manchmal.
Also du hast wirklich dann einen eng getakteten Kalender, wo du dann sagst, jetzt ist der Roman dran und jetzt schreibe ich 2 oder 4 Stunden oder?
Ja, genau. Also ich schreibe tatsächlich meistens nur so 1 bis 2 Stunden. Also länger schreibe ich eigentlich nie und mache die oft morgens. Also dann zum Beispiel von 7 bis 8, wo ich ja eigentlich noch schlafen würde, schreibe ich dann halt. Und dann fange ich halt um 8 ganz normal mit Jura an, weiter mit Lernen und so.
Und wie, also dagegen anschreiben, wenn du das so sagst, wie funktioniert das? Einfach dranbleiben oder irgendwas tippen oder?
Ja, genau. Also man hat ja immer diesen groben Plan von dem Buch schon im Kopf und die grobe Idee, wie die Szenen weitergehen. Und manchmal, das kennt glaube ich jeder Autor, hat man natürlich so eine Art Schreibblockade, da weiß man nicht mehr genau, wie mache ich das jetzt. Und dann schreibe ich vielleicht auch einfach kürzer, schreibe ich vielleicht nur 1/2 Stunde oder vielleicht auch mal nur 1/4 Stunde oder so. Aber Hauptsache, ich schreibe irgendwas. Und wenn ich dann 2, 3, 4 Sätze geschrieben habe auch nur, dann fällt mir abends, wenn ich schlafen gehe oder so, fällt mir wieder eine neue Szene ein und dann kommt das auch wieder. Man muss einfach, ja, dranbleiben.
Und machst du es täglich dann in einer gewissen Phase?
In einer gewissen Phase, ja. Sonst wird das Buch auch nie fertig, sonst verliert man irgendwann auch die Geduld an dem Buch und so. Also wenn ich dann meine Idee habe, wenn ich dann meinen Plot habe, dann schreibe ich täglich eigentlich.
Ja, wo kam der Plot her, wo kam die Idee her? Worum geht's auch?
Also in dem Buch geht's um einen Serienmörder, der in Nebraska sein Unwesen treibt und eine einfache Kassiererin, die irgendwie plötzlich im Mittelpunkt steht und der Mörder hat es plötzlich auf sie abgesehen. Und sie trifft dann einen Jungen dort, in Grand Island spielt es in Nebraska. Und irgendwie hat dieser Junge dann auch Beziehungen zu den Morden. Und sie weiß nicht so richtig, ob er vielleicht der Mörder ist oder ob er nicht der Mörder ist oder was sie überhaupt mit der ganzen Sache zu tun hat. Genau, darum geht's ein bisschen.
Wie bist du auf Nebraska gekommen? Ist das hier, warst du mal dort und liegt dir das irgendwie nahe?
Tatsächlich habe ich geschaut, weil das Buch soll eher in so einer tristen Gegend spielen. Es soll irgendwie irgendwo spielen, also quasi kein besonderer Ort. Es soll keine besonderen Anhaltspunkte geben. Und dann habe ich mal geguckt, was es da so gibt. Und dann bin ich auf Nebraska gestoßen, weil es ziemlich zentral in Amerika liegt. Und genau, irgendwo im Nirgendwo.
Aber jetzt nicht irgendwie eine bekanntere Stadt oder sonstige Anhaltspunkte waren nicht wichtig, sondern eher die Grundstimmung.
Ja, genau. Mir ging es eher um diese Grundstimmung. Das eigentlich ein Ort ist, wo man nicht damit rechnet, dass irgendwas Besonderes ist und dann aber doch was passiert. Also das war schon so der Gedanke dahinter, welche Stadt ich aussuche.
Und USA war auch klar, weil da Weite herrscht und da die Kultur des Serienmörderns vielleicht noch größer ist oder bekannter?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wieso ich auf Amerika gekommen bin. Es war einfach, wie gesagt, Google Maps aufgemacht und irgendwo im Nirgendwo.
Und das hat dich angelacht dann. Aber ja, genau. Du warst noch nie dort und willst wahrscheinlich auch nicht hin.
Doch, ich würde schon mal gerne hin tatsächlich, aber ich war noch nicht da. Nein.
Und ein Thriller mit Serienmörder, das war auch so eine Sehnsucht? Oder?
das war tatsächlich auch gar nicht der Plan, das zu schreiben. Also bei mir ist es so oft so, dass ich so den Anfang schreibe und dann eben mir so die Richtung, in die mein Buch gehen soll, quasi einfällt. Und ursprünglich sollte das jetzt nicht unbedingt ein Thriller werden. Also vielleicht noch so ein bisschen eher ein Romantic Thriller oder sowas. Dass es tatsächlich jetzt ein reiner Thriller geworden ist. Also klar sind auch so ein bisschen romantische Elemente drin, aber das ist eben nicht der Schwerpunkt. Das war auch eher Zufall. Die Geschichte hat sich einfach so entwickelt in meinem Kopf.
Ja, echt? Also beim Schreiben hat dann irgendwie das Dunkle oder das Spannende überhand genommen? Oder?
Ja, genau. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, ich schreibe einfach diese Szenen am liebsten. Ich schreibe gerne so spannende Szenen. Und wenn ich so andere Szenen oder auch so diese romantischen Szenen oder sowas, ich finde, das auf Dauer ist es ein bisschen langweilig zum Schreiben für mich, nicht zum Lesen. Also lesen tue ich das an sich auch ganz gerne. Und dadurch passiert es dann automatisch, dass auch wenn ich mir vornehme, dass es jetzt eher weniger davon haben soll, dass es dann doch reinkommt, weil ich das eben einfach am liebsten schreibe.
Was ist so gut an Spannung, an spannendem Schreiben?
Es ist einfach anspruchsvoller und man kann ganz viele stilistische Elemente mit reinbringen. Und klar, das kann man bei den anderen auch machen, aber es ist irgendwie so eine andere Art Stil, die man machen kann. Also man kann viel mit Wiederholungen arbeiten, viel mit Anaphern arbeiten und das mache ich einfach super gerne. Und ja, auch mit Wortmalereien oder so. Das baue ich super gerne ein und deswegen schreibe ich das gerne.
Und wie entsteht Spannung am besten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich persönlich mache es gerne, dass irgendwelche unerwarteten Dinge passieren und natürlich unerwartete Handlungen, dass der Leser vielleicht auch auf eine falsche Fährte gelockt wird und denkt, hey, guck mal, der und der ist es oder der und der macht jetzt gleich was. Und dann macht er entweder tatsächlich das, das ist auch eine Art Spannung zu machen, oder er macht es eben gerade nicht und es macht irgendwas völlig Unerwartetes passiert.
Also Erwartungen quasi zu erfüllen oder auch nicht zu erfüllen ist ein Baustein.
Ja, genau. Was ich tatsächlich jetzt selber in einem Thriller gesehen habe, den ich selber gelesen habe, da hat eine Autorin das so gemacht, dass man die ganze Zeit schon den Mörder kannte und immer so dachte, nein, das kann doch nicht sein, dass der das ist. Und am Ende war der das wirklich und dadurch hat sie einfach auch super viel Spannung gemacht. Also deswegen so mit Erwartungen zu spielen ist, glaube ich, auch eine Kunst, die ich auch noch lernen muss, aber wo ich eben dran arbeite.
Aber, ne, also spoilern geht ja auch gar nicht dann hier, oder? Da ist ja Aber man muss ja die Spannung auch bis zum Schluss aufrechterhalten.
Ja, genau. Deswegen, also das ist dieses am Anfang, du musst es ja dann irgendwie so aufbauen, dass man denkt, okay, nein, er ist es irgendwie doch nicht oder er ist es jetzt doch. Oder also man muss natürlich diese Erwartungen dann auch ein bisschen unterfüttern und ausbauen und dann eben entweder enttäuschen oder erfüllen.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Thriller und Krimi?
Also ein Krimi, da hast du ja oft ein Ermittlerduo im Fokus oder eben einen einfachen Ermittler. Ermittlerduos laufen meistens besser. Aber eben und der Detektiv, der steht quasi im Vordergrund. Und bei einem Thriller ist es oft so, dass man irgendeine Beteiligte am Verbrechen eben in den Vordergrund stellt. So ist es bei mir jetzt auch. Also es gibt auch einen Ermittler, aber der ist weit nicht im Vordergrund. Also es ist eher so eine Randfigur.
Bei dir ist es die Kassiererin.
Ja, genau.
Da aus dem Supermarkt. Wie bist du auf die gekommen?
Ich arbeite tatsächlich selber in einem Supermarkt als Kassiererin und dadurch habe ich auch schon ein bisschen Vorerfahrungen. Und es war auch wieder dieser Gedanke von einfach jemand Unauffälliges, jemand, der eigentlich unscheinbar ist, der dann plötzlich irgendwo drin steckt, wo er einfach nicht mit gerechnet hat.
Hast du da dich auch ein bisschen selber dann?
Nein, gar nicht.
Das auf keinen Fall.
Also, nein, die sieht auch schon ganz anders aus wie ich. Also das ist, die hat nichts mit mir zu tun, die Protagonistin.
Aber die Erfahrungen aus dem Supermarkt konntest du natürlich einfließen lassen.
Ja, genau. Aber das, glaube ich, ist auch wichtig, dass man über Dinge schreibt, wo man vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrungen mit hat, damit man es möglichst authentisch auch machen kann.
Was ist da drin aus deinen Erfahrungen aus dem Supermarkt?
Natürlich der Umgang mit den Kunden, auch vor allem der Umgang von den Kunden mit den Kassierern. Also oft natürlich, dass sie unfreundlich sind, dass die nicht grüßen, dass die nicht bitte Danke sagen können. Solche Dinge habe ich natürlich mit einfließen lassen, was natürlich auch schade ist für die Kassierer oder auch für mich dann.
Also da ist auch ein bisschen Frust dann mit dabei.
Ja, klar. Aber ich glaube, das gibt es in jedem Beruf.
Und dann entwickelt sich ja so eine Persönlichkeit auch, so eine Figur, die eingeführt wird. Was macht die Kassiererin denn so alles durch?
Also die Kassiererin hat nicht so ein super einfaches Leben. Also sie kommt aus einer Familie, die als Springer leben. Ich habe mir das ausgedacht, das wurde ich auch schon gefragt, ob es das wirklich gibt, aber das gibt es nicht wirklich. Die Springer, die leben so, dass die eben sich kein eigenes Haus leisten können und deswegen immer in relativ luxuriösen Wohnungen von reichen Menschen wohnen, während die eben abwesend sind. Also sich dann quasi um die Häuser und so kümmern. Und die haben eben nicht viel Geld. Ihr Vater ist früh gestorben. Sie und ihre Mutter reisen umher und halten sich eben mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Und sie hat auch keine wirklichen Bezugspersonen, dadurch, dass sie so oft umzieht. Und deswegen lernt sie dann eben diesen einen Jungen dann kennen. Und dann ist sie natürlich verwirrt, weil eigentlich kann sie keine Bezugspersonen aufbauen. Eigentlich kennt sie das gar nicht. Und aber der ist plötzlich total nett zu ihr und deswegen ist es natürlich schwierig für sie, wie sie damit umgehen soll.
Und wann kommen die Morde und der Serienmörder ins Spiel?
Direkt von Anfang an. Also die Kassiererin ist im Supermarkt und da gibt es so einen kleinen Fernseher. Und auf diesem Fernseher kriegt sie dann meistens mit, dass, ja, dass wieder ein Mord passiert ist. Und zuerst denkt sie natürlich, was hat sie damit zu tun? Und dann kommen aber irgendwann die Ermittler auf sie zu und dann merkt sie so, okay, irgendwie steckt sie drin, aber sie weiß selber noch gar nicht warum, was sie vielleicht weiß oder was sie nicht weiß, was sie vielleicht selber erlebt hat. Und genau.
Und wie viel kann man da jetzt noch sagen? Wie weit steckt sie drin? Wie weit erfährt sie dann noch mehr?
Das muss man vielleicht beim Lesen rausfinden.
Dann würde ich sagen, wir kriegen ja von dir auch hier was gelesen. Dann fangen wir mit einem ersten Ausschnitt an aus deinem Buch.
Ja, dann lese ich den Prolog. Prolog. Somewhere in Nebraska. Sie stöhnte leise. Seine Zunge bohrte sich in ihren Mund und hielt forsch nach ihrer Ausschau. Sie spürte, wie seine Hände unter ihr Shirt glitten, ihre Brüste streiften und jeden Zentimeter ihres Körpers zum Zittern anregten. »Nimm mich«, flüsterte sie heiser in sein Ohr. Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Mit einem kaum hörbaren Geräusch riss er ihre Klamotten vom Leib und rieb seinen vor Leidenschaft nass geschwitzten Körper an den weiblichen Rundungen. »Willst du mehr?« Seine Stimme war genauso heißer wie ihre. Ein tiefer Bass summte in seiner Brust, was sie nur noch mehr antörnte. »Oh ja, bitte!« Sie schlang die Arme um seinen Hals, krallte die Finger in seine schwarzen Haare und schrie vor Lust. »Dann warte nur ab«, brummte er, und in seinen Augen flackerte ein gefährliches Lauern auf, das die Frau jedoch nicht bemerkte. Sie war von seinen Berührungen eingenommen. Er hob sie hoch und sie schlang die schlanken Beine um seine schmale Hüfte. Die Hose saß nur noch auf den unteren Beckenknochen, während sie bereits vollständig entkleidet war. Ihre Küsse wurden immer inniger, tiefer und gieriger. »Mehr«, rief sie erneut. Er warf sie auf das alte Bettgestell in der Ecke. »Wie du willst«, flüsterte er mit rauer Stimme. Ein letztes Mal sah er ihr noch in die tiefblauen Augen, die von schwarzer Wimperntusche umgeben waren. Unnatürlich große Pupillen sahen ihn an, aber nicht genau genug, übersahen, dass seine Lust nur vorgespielt war. Er öffnete langsam seinen Gürtel und spürte bei jeder Bewegung ihren Blick auf seinen geschmeidigen Armmuskeln. Es erregte ihn nur bedingt. Das war heute nicht sein Ziel. Das leise Klicken, als er betont langsam seinen Hosenknopf öffnete, machte die Frau unter ihm nur noch wilder. Sie riss ihn an sich und drehte ihn nach unten. Jetzt saß sie rittlings auf seinem Körper und riss selbst an seiner Hose herum. Auf diesen Moment hatte er gewartet. Hatte er schon hunderte Mal gewartet. Es war schon beinahe Routine, sein Erkennungsmerkmal, seine Art. Er hatte es so gelernt. Und es funktionierte. Immer. Kaum hörbar zauberte er ein Messer aus dem Nachttisch. Das Metall blitzte hell in dem dunklen Mondlicht, aber die Frau bemerkte es nicht. Erst, als die kalte Klinge ihre Kehle durchschnitt, weiteten sich ihre Augen. Diesmal jedoch nicht vor Leidenschaft, sondern vor Panik. Aber der Tod steckte bereits in ihren Gliedern, denn er traf jedes Mal beim ersten Versuch.
Der Prolog aus Taub, bis du nichts mehr spürst. Da geht's ja richtig zur Sache gleich, in mehrererlei Hinsicht. Also erotisch und dann der Killer in Aktion. Wie ist es für dich, so einen erotischen Part zu schreiben?
Ich glaube, das gehört einfach dazu. Und das Schreiben an sich ist auch gar nicht das Problem. Es geht, wie gesagt, eher dann um das Vortragen später. Oder wie gesagt, ich wurde auch sehr oft darauf angesprochen, was ist das eigentlich, mit dem dein Buch losgeht. Das hat viele überrascht. Es ist wieder so eine Sache mit den Erwartungen zu spielen, dass viele das gar nicht erwartet haben, auch von mir als Person gar nicht erwartet haben, dass ich sowas schreibe. Aber ich glaube, jeder Autor schreibt sowas und jeder Autor kann sowas schreiben. Und das gehört einfach zum Buch dazu. Es ist einfach die Art, wie der Mörder funktioniert. Und damit muss man dann, wenn man das Buch liest, umgehen können.
Also Sex Sells dann auch? Gehört es so auch dazu, dass man das auch braucht für einen Roman?
Nein, also man braucht das natürlich nicht. Das hängt, wie gesagt, immer von der Art ab, wie der Mörder arbeitet. Und bei mir arbeitet er einfach auf diese Weise. Das ist einfach, wie gesagt, sein Erkennungsmerkmal. So funktioniert das, so gibt es dann eben so eine Gleichheit zwischen den Morden auch. Die verbindet es miteinander und ist einfach der Weg in meinem Buch jetzt. Also man muss es nicht unbedingt machen.
Und er ist aber dann also auch wahrscheinlich ein attraktiver Typ, ja, den man es nicht eben ansieht.
Ja, vielleicht.
Wenn er damit erfolgreich ist, sozusagen.
Ja, das kann natürlich sein.
Das Phänomen des Serienmörders, wir können es ein bisschen auch nochmal abgekoppelt und abgehoben von dem Plot deines Thrillers betrachten, ist ja schon auch faszinierend. Es gibt viele Filme, viele auch Romane, Thriller, die, wo der vorkommt. Was macht den so interessant, auch aus psychologischer Hinsicht?
Ich glaube, das Spannende ist einfach, wie kommt jemand dazu, dass er überhaupt das macht, dass dann eben nicht nur, also so eine Beziehungstat oder sowas gibt es ja total häufig, das ist ja auch, glaube ich, das häufigste, der häufigste Grund für einen Mord. Und dass der Serienmörder oft so unkontrollierbar wirkt, dass man nicht genau weiß, wieso macht er das jetzt, ist er selber eben psychisch erkrankt oder so. Und was ist der Auslöser dafür, dass er eben so grausam auch mordet jetzt? Ich glaube, das macht es dann einfach auch spannend. Und natürlich in Büchern dieses Besondere, dass man natürlich nicht weiß, wann passiert der nächste Mord, wann geht's weiter und dann immer diese Spannung mitschwebt, so okay, und vielleicht ist jetzt vielleicht die Protagonistin das nächste Opfer.
Kann ein Serienmörder überhaupt nicht psychisch krank sein?
Das ist eine gute Frage. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, es ist sehr schwierig.
Wer sowas macht und dann halt auch, also rational sich das vornimmt, oder kann sowas wirklich auch eine Eigendynamik entfalten und da ist man gar nicht mehr so richtig bewusst beteiligt?
Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man immer auch vielleicht einfach mehr abstumpft mit jedem Mord und es dadurch natürlich auch leichter fällt, das dann zu machen. Das ist eine interessante Frage.
Was kannst du uns über deinen Serienmörder dann doch noch ein bisschen verraten?
Also mein Serienmörder hat auf jeden Fall einen Grund, warum er das macht, was er macht, was man dann im Buch natürlich erfährt. Und ist vielleicht auch nicht mehr so ganz klar im Kopf.
Wie viel Gewalt kommt dann auch vor? Also Gewalt erzeugt ja auch eine Art von Spannung, aber ist genauso wie Sex, wenn es dazugehört, dann kommt es vor und so ist Gewalt genauso?
Ja, also in meinem Buch ist es tatsächlich weniger gewalttätig. Also da legt der Fokus doch mehr auf den Ermittlungen. Oft sind jetzt die Morde auch schon passiert. Also abgesehen natürlich vom Prolog, wo man erstmal so mitkriegt, wie läuft das alles ab, ist es dann im Folgenden nicht mehr so gewalttätig. Außer am Ende natürlich, da kommt ein großes Finale. Da muss man natürlich dann wieder ein bisschen mehr Spannung reinbauen. Aber ansonsten habe ich mich da gewaltmäßig auch ein bisschen zurückgehalten.
Also heißt nicht automatisch mehr Gewalt gleich mehr Spannung?
Nein, also ich persönlich bin auch gar kein Fan davon. Ich finde oft in Büchern, wenn zu viel Gewalt drin ist oder wenn zu viele Schlachten beschrieben werden, dann stumpft man auch als Leser ein bisschen ab und dann nimmt es sogar ein bisschen Spannung raus. Wenn du dann immer weißt, okay, jetzt kommt wieder ein großer Kampf und wieder ein großer Kampf. Und also ich bin selber kein Fan davon beim Lesen und deswegen schreibe ich es halt eben auch nicht.
Nicht zu viel, aber ein bisschen Blut muss schon fließen auch, oder?
Ja, genau, aber halt an den richtigen Stellen und im richtigen Maß.
Und ja, auch ausgewogen beschrieben. Also es lassen sich ja Gewaltszenen auch so und so darstellen. Also so lüstern fast ja auch, kann man das machen. Und man kann es auch subtiler machen, oder?
Ja, genau. Ich denke, das hängt auch viel von der Perspektive ab, die man im Buch wählt. Also wenn man jetzt aus der Sicht vom Mörder schreibt, was finde ich auch super viel Spannung erzeugen kann, was auch in einem Buch, wie gesagt, das ich gelesen habe, auch so war, dann muss man das natürlich ein bisschen anders formulieren und anders schreiben, als wenn man jetzt aus der Sicht von der Protagonistin das schreibt, die vielleicht darunter leidet. Und der andere eben, der mag das, den macht das vielleicht irgendwie an oder so, die Gewalt.
Protagonistenwechsel gibt es ja auch immer wieder. Wie ist es bei dir? Also jetzt, das Opfer kann ja, die Perspektive ist ja dann verbrannt, gestorben.
Ja, genau. Also bei mir gibt es keinen Perspektivenwechsel. Ich habe bisher in allen Büchern, die ich geschrieben habe, glaube ich, immer nur eine Perspektive gemacht. Es ist auch einfach schwierig, mit zwei Perspektiven zu schreiben, weil man natürlich zwei unterschiedliche Entwicklungen hat. Man muss zwei unterschiedliche Handlungsstränge nebeneinander formulieren und die irgendwie aneinander anpassen, verknüpfen und so. Das ist eine andere Art zu schreiben. Und das macht man häufiger bei Liebesromanen. Da bietet sich das an. Aber bisher habe ich auch noch keinen Liebesroman geschrieben.
Fokus dann zu legen auf Täter oder aufs Opfer, oder so ist ja dann auch, da kann man ja auch psychologisieren oder in den Mittelpunkt stellen, auch nochmal mitfühlen oder sich ergötzen an dem Leid. Wie ist da deine Perspektive drauf?
Also natürlich, die Perspektive ist aus der Sicht vom Opfer, also von meiner Protagonistin. Es ist allerdings teilweise auch autoritär, also es ist teilweise auch ein bisschen abstrakter, die Perspektive, dass man auch den Mörder ein bisschen nachvollziehen kann. Genau, also das wechselt ein bisschen in dem Buch, dass man ja eben von beidem so einen Eindruck bekommt. Also von der Protagonistin, wie es ihr geht, wie sie sich fühlt, aber eben auch ein bisschen, wie der Mörder quasi denkt.
Sich hineinzuversetzen eben in so eine leidende oder eine angstvolle Person, wie hast du dir das angeeignet auch? Oder gerade wenn man, sowas hat ja noch keiner erlebt, dann in der Form, aber sich da so hineinzuversetzen in diese Opferperspektive, wie gehst du da vor?
Wie gesagt, also ich tue ich träumen von meinen Handlungen, und wenn man träumt oder wenn ich träume sehr klar und sehr deutlich und sehr echt, und das kann ich dann natürlich auch gut in die Bücher einbauen. Dann habe ich eben schon tatsächlich oft auch dieses Gefühl, was man dann eben hat als Protagonistin, was ich dann eben in meinen Büchern aufschreiben kann. Und ansonsten ist es einfach auch viel lesen, viele Filme gucken und dadurch natürlich sich dann weiterbilden und auch natürlich die Formulierungen und wie das Ganze funktioniert. Und es bringt mir natürlich auch was, dass ich Jura studiere, weil ich natürlich viel mit Strafrecht zu tun habe auch und hatte da auch letztes Jahr ein Praktikum im Strafrecht und habe dann auch einen Einblick bekommen, wie läuft es in echt ab, wie funktioniert es in echt.
Was hast du da rausgekriegt oder was hast du da erfahren?
Ich war tatsächlich in der Abteilung für Kapitalverbrechen, also für Mord und Totschlag, und habe dann die Akten gelesen, habe dann natürlich die Opferinterviews gelesen, habe auch die Bilder tatsächlich gesehen, und das kann man alles super gut mit einbauen. Also es ist, berührt einen auch total, weil das heftig ist, wenn man überlegt, es gibt einfach Leute, die das wirklich in echt erleben und die Angehörigen, die dann eben noch übrig sind, zum Beispiel wenn eine Beziehungstat oder sowas stattfand. Das ist schon heftig, und ich glaube, mir hat es auch sehr viel geholfen, dass ich das jetzt aber dann auch gesehen habe und jetzt eben in meine Bücher mit einbauen kann.
Was konntest du da einbauen? So ein Ermittlungsbericht, der dann auch beschrieben wird, oder auch ein Opfer-Angehörigen- Gespräch.
Ja, auch viel Tatorte und wie sehen die Tatorte aus, wie funktioniert das Ganze? Also sowas dann eher.
Von Fotos her oder auch von wie das im Polizeibericht, Ermittlungsbericht beschrieben ist?
Beides. Also ich habe ja die Bilder gesehen und ich habe die Berichte gelesen. Also ich habe einen Rundumschlag bekommen in die ganzen Akten rein.
Das mit dem Träumen finde ich ja auch total faszinierend. Also das ist dann, wenn du an einem Buch schreibst, dann hast du das quasi. Deine Protagonistin hast du dann oder deine Figuren, die begleiten dich bis in die Nacht.
Ja, genau. Also dadurch, dass ich natürlich morgens schreibe, mache ich mir abends dann eben Gedanken drüber, was schreibe ich morgens, wie geht es dann weiter. Und in der Zeit, als ich Taub geschrieben habe, war das auch ganz extrem, weil ich da noch gar nicht studiert habe nebenher. Und das war dann total krass, weil ich halt gearbeitet habe. Und mir dann eben den Kopf auch frei hatte für das Buch und dann wirklich während der Arbeit drüber nachgedacht habe, während ich dann geschrieben habe, drüber nachgedacht habe, während ich nachts geschlafen habe, drüber nachgedacht habe und dann einfach total in diesem Buch drinne war.
Es lässt einen dann nicht mehr los. Es kann ja auch klaustrophobisch oder irgendwie so, kann zum Albtraum werden, wenn es um einen Thriller geht.
Ja, mein Vorteil ist natürlich, dass ich das noch ein bisschen auseinanderhalten kann. Früher hatte ich öfters Albträume, weil ich eben so real träume, aber mittlerweile kann ich dann doch sagen, okay, das ist jetzt mein Traum und das trotzdem durchleben. Deswegen funktioniert das ganz gut. Aber ja.
Und das sind zum Teil Szenen, die sich dann wirklich aus dem Plot, der geschrieben ist, schon weiterentwickeln.
Ja, genau.
Und dann kannst du es eins zu eins sozusagen erinnern und aufschreiben.
Ja, genau, so läuft es meistens. Also ich habe auch neben meinem Buch ein kleines, neben meinem Bett ein kleines Büchlein liegen, wo ich dann auch Ideen aufschreiben kann, wenn mir was kommt nachts beim Schlafen, wenn ich dann auch zwischendrin aufwache oder so, dann kann ich mir das kurz aufschreiben und notieren und dann eben weiterschreiben.
Also damit es nicht aus Versehen dann doch nochmal, weil ne, auch du vergisst vielleicht manche Träume, oder?
Ja, klar. Also ich tue mich ja nicht an alles erinnern. Das hängt ja auch viel davon ab, wie viel man vorher geschlafen hat, wie gestresst man ist und so weiter und so fort.
Aber als Traum als handlungsleitender Begleiter sozusagen ist, kennst du das noch von woanders oder mir kommt das irgendwie sehr einzigartig vor?
Dass ich träume und dann...
Nee, dass andere Leute auch so arbeiten. Hast du das schon mal gehört?
Jetzt eigentlich nicht, nee.
Aber bei dir funktioniert und es ist eben, ja.
Ja, genau. Und es ist sehr praktisch tatsächlich auch.
Weil man schont dann das Gehirn oder die für die Zeiten, wenn du dich dann quasi zwingen musst zu schreiben, dann hast du schon quasi Ideen vorweg.
Ja, genau. Und ich meine, so ist natürlich auch zeitsparend, wenn ich nachts, wenn ich schlafe, quasi weiterarbeiten kann.
Aber auch die Gefahr der Durchoptimierung von allen Lebenslagen.
Ja, das stimmt, natürlich. Da muss ich dann auch manchmal aufpassen und sagen, okay, jetzt mache ich heute mal einen freien Tag.
Mache ich mal einen Traum, also einen Traum ohne Arbeit.
Ja.
Dann hier Sprachbilder, die Worte, wie du sie benutzt, die Formulierungen. Was ist dir da wichtig beim Schreiben?
Also ich arbeite, wie gesagt, super gerne mit Wiederholungen. Meine Lektorin muss mich da auch manchmal bremsen und sagt dann, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ich überlege mir mal, wie das eben klingt, wenn man es sprechen würde, wenn man es lesen würde und wie man das dann betonen kann. Und deswegen mache ich das dann auch so gerne, was dann beim Lesen natürlich manchmal nicht so gut passt, was man dann vielleicht dann noch abändern muss. Aber dafür gibt es ja Lektoren und genau, ich versuche dann so viele Sprachbilder und so reinzubringen, wie ich das passend finde.
Was vermitteln Wiederholungen oder was erzeugt, was wird dadurch erzeugt?
Das hängt immer vom Kontext ab, in dem man die schreibt. Also ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel spannende Szenen schreibt und dann die Wiederholungen reinmacht, dann legt es so ein bisschen den Fokus immer so auf kleine Punkte. Also man bleibt im Kern quasi bei der Spannung und dann ist es wie so eine Blume, dass man quasi im Kern bleibt und dann außenrum aber so immer andere Punkte den Blick drauf richtet. Und das mache ich super gerne, das lese ich auch gerne. Und dadurch mache ich das, baue ich das immer rein.
Redundanz sozusagen als Stilmittel.
Ja, genau.
Was ja, glaube ich, in der wissenschaftlichen Arbeit total verpönt ist, oder?
Ja, klar. So. In der Wissenschaft sollte man es nicht machen, bei Jura erst recht nicht.
Totales, also sehr gegensätzliches Schreiben, was du dann da erprobst und in deinem Alltag hast. Wie kommst du mit diesem Spagat klar?
Ich glaube, das macht es auch einfach so schön, dass es einfach so abwechslungsreich ist, weil Jura einfach ganz anders funktioniert. Auch von den, man muss in Jura ja sehr kurze Sätze machen, sehr prägnante Sätze und in Büchern kann man sich dann ein bisschen mehr ausleben. Und wenn ich jetzt zweimal das Gleiche schreiben würde, dann wäre das wahrscheinlich auch super langweilig und dann würde das ja auch gar nicht so viel Spaß machen.
Und wo, also wissenschaftliche Arbeiten sind ja selten unterhaltsam, da ist Jura ja nicht eine Ausnahme, oder?
Also ich persönlich finde juristische Arbeiten schon unterhaltsam.
Das musst du erklären.
Also Jura ist ja, also viele sagen, Jura ist total trocken, aber ich finde Jura tatsächlich super spannend. Also ich finde die Art, wie die mit Worten arbeiten, wie man das Gesetz durchexerzieren kann, wie man diese einzelnen Wörter, die Bedeutung daraus nehmen kann, das hat so viel mit Interpretation zu tun, mit Spracharbeit zu tun und das ist so sehr am realen Leben, weil man ja immer Fälle hat aus dem realen Leben, also im Zivilrecht, im Strafrecht, im öffentlichen Recht, das sind ja oft Fälle, die auch tatsächlich so passiert sind, also vor allem in der Ausbildung hat man auch viele BGH-Fälle, viele vom Bundesverfassungsgericht und so weiter und das ist so realitätsnah, dass man das, wie gesagt, auch oft in Büchern wiederverwenden kann, aber eben ja, einfach, dass es überhaupt nicht langweilig ist.
Aber Gesetzestexte selber, die sind nicht, oder? Die sind nicht unterhaltsam.
In der Anwendung.
Also du kannst es immer gleich schon mitdenken auch.
Nicht immer, aber ich lerne das quasi, das mitzudenken.
Und dann ist es auch gar nicht so eine Qual oder gar nicht so mühsam, wenn man sich durch solche Texte arbeiten muss.
Nee, also ich finde es nicht mühsam. Ich glaube, man muss einfach auch so einen Faible für Texte haben. Man muss gerne lesen, gerne schreiben und das mache ich natürlich und dann ist es perfekt für Jura.
Und dann ergänzt sich das dann auch hervorragend mit dem Schreiben in der Freizeit.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass mir das Schreiben viel für Jura gebracht hat auch. Ich habe kein Problem damit, meine Gutachten zu schreiben, meine Texte zu schreiben, dadurch, dass ich natürlich selber viel schreibe. Also ich habe keine Angst vor dem weißen Blatt, wie man es gerne sagt. Und auch ich weiß ja, wie man formuliert. Also mein Problem ist dann tatsächlich nicht, die Formulierungen zu finden. Also ich habe, glaube ich, dadurch eben den Vorteil in Jura, dass ich mich auf die rechtlichen Probleme konzentrieren kann und mit dem Schreiben einfach kein Thema habe.
Weil es dir aus der Feder fließt, wenn du eh deine 10.000 Worte am Tag oder keine Ahnung. Da kommt schon einiges zusammen, oder? Du hast jetzt 400 Seiten da, über 400 Seiten geschrieben und die Texte in der Jura sind ja auch umfangreich, oder?
Ja, es hängt immer davon ab, wie man arbeitet. Also man hat ja immer die Schreibphasen bei Büchern. Man hat dann aber auch wieder Phasen, wo man ja jetzt eher plottet, sich eher Dinge überlegt oder vielleicht auch mal eine Pause macht, wo man gar nichts macht oder dann wieder im Lektorat sitzt oder hier oder da. Also es gibt ja nicht immer nur die Schreibphasen. Das sind ja dann eher so 2-3 Monate, wo man dann wirklich mal intensiv schreibt. Und ansonsten, ja, ist es dann auch wieder ein bisschen Pause.
Dein Buch ist jetzt erschienen und du hast auch einen Verlag gefunden. Wie bist du da vorgegangen, quasi mit das unter die Leute oder auf dem Markt zu platzieren auch?
Also natürlich habe ich erstmal ganz optimistisch an die großen Verlage mein Manuskript geschickt und dann bekommt man sehr viele Absagen und wird sehr schnell ernüchtert, dass die einen vielleicht doch nicht wollen und doch nicht so das doch nicht so gut finden. Dann habe ich eher meine Strategie gewechselt und bin eher an Kleinverlage gegangen, habe auch an Kleinverlage mein Manuskript geschickt, habe auch geguckt, was gibt's für neue Verlage, die vielleicht noch kein so vorgefertigtes Programm haben und eben junge Autoren dann annehmen. Das Risiko bei Neuverlagen ist natürlich auch immer, es gibt noch nicht so viele Meinungen über die. Man weiß noch nicht genau, okay, sind die gut, sind die nicht so gut. Aber ich glaube, die Erfahrung macht man auch bei mittleren Verlagen, bei großen Verlagen. Die muss man einfach machen. genau, und dann habe ich das an kleinere Verlage geschickt und dann hat eben der Tribus Verlag dann zugesagt.
Du hast dich also von den ersten Enttäuschungen nicht quasi, von den ersten Rückschlägen nicht enttäuscht, also ins Boxhorn jagen lassen, nicht aufgegeben, sondern du warst klar, du bist überzeugt von deinem Material und das muss raus und du wirst Erfolg haben.
Also klar, man ist ernüchtert und man muss dann auch einfach lernen, damit umzugehen. Bei mir war das auch der Weg. Ich bin dann dem Bundesverband junger Autoren und Autorinnen beigetreten und habe jetzt auch einen Stammtisch in Tübingen. Und da trifft man sich einmal im Monat und redet dann mit anderen Autoren einfach über denen ihre Erfahrungen oder auch über denen ihre Bücher, denen ihre Projekte. Und die haben mich auch viel aufgebaut und gesagt, okay, du musst einfach dranbleiben. So ist es einfach. Das ist einfach so. Das muss, glaube ich, jeder junge Autor dann einfach erstmal lernen. Und das hat mir viel geholfen und mich viel motiviert. Ich habe dann auch dort, war ich auch beim Buchmesseseminar und so. Und diese Gemeinschaft dann, die ich mir jetzt dann auch aufgebaut habe auf Autorenseite. Also auch über Instagram, da lernt man auch total viele Autoren kennen. Dadurch habe ich dann eben mich nicht entmutigen lassen.
Junge Autoren in Tübingen, gibt es da so viele auch, dass da ein Stammtisch auch zusammenkommt?
Ja. Also junge Autoren, der Bundesverband meint mit jung im Sinne von, dass sie eben noch am Anfang von ihrer Autorenkarriere stehen. Tatsächlich bin ich die Jüngste bei dem Autorenstammtisch, aber das ist auch gar kein Problem. Also man redet über Bücher und die anderen haben vielleicht auch einfach mehr Erfahrung als ich. Ich kann super viel von denen lernen und die können aber vielleicht auch von mir ein bisschen was lernen, dadurch, dass ich natürlich so jung bin, dass ich natürlich einen anderen Blick da drauf habe auf die Bücher und wir ergänzen uns sehr gut.
Also nicht eine Frage des Alters.
Nein, überhaupt nicht. Also bei Büchern ist es wirklich, würde ich sagen, das geht über alle Generationen hinweg.
Eine gemeinsame Leidenschaft aber und ein Austausch. Auf der einen Seite Austausch, Solidaritätsgemeinschaft. Auf der anderen Seite ist man als Autor, als Autorin ja auch irgendwie immer auf sich allein gestellt und auch Konkurrenz. Wie blickst du da drauf?
Also bei unserem Autorenstammtisch ist es so, dass wir alle sehr unterschiedliche Themen auch tatsächlich schreiben und wir haben überhaupt keine Konkurrenz. Also wir unterstützen uns gegenseitig. Wir freuen uns, wenn irgendwer einen Vertrag bekommt oder selber irgendwie erfolgreich ist. Dadurch, dass wir auch eine relativ kleine Gruppe sind und ich glaube tatsächlich auch dadurch, dass wir unterschiedliche in Altersgruppen sind, dass es dadurch auch weniger Konkurrenz gibt. Und man ist als Autor einfach oft sehr alleine und dadurch vielleicht genießt man es einfach dann mal in Gemeinschaft zu sein und möchte das jetzt auch nicht durch Konkurrenzkampf oder so kaputt machen. Das bringt ja auch nichts.
Nochmal zur Verlagsfindung dann, der Tribus Verlag. Worauf hat der sich dann gemeldet? Auch schon gleich beim ersten Mal? Wie viel hast du eigentlich auch immer dahin geschickt? Das ganze Manuskript oder ist es dann auch ein Ausschnitt?
An Verlage schickt man häufig ein Exposé, man muss also sein Manuskript kurz zusammenfassen, einen Klappentext schreiben und so ein paar Details, also wie viele Seiten soll das haben, welches Genre hat das, welche Zielgruppe hat das. Und dann schickt man noch eben eine Leseprobe ein, es sind meistens nur so 30 bis 50 Seiten und noch einen kurzen Autorenlebenslauf. Was man schon eben publiziert hat zum Beispiel, das interessiert eben vor allem große Verlage, die nehmen seltener Debütautoren. Und dann habe ich denen auch so eine Bewerbung geschickt und dann haben sie sich dafür entschieden.
Schon gleich nach dem ersten Mal oder wie lief das dann weiter? Nach der ersten Interessenbekundung und dann Vertragsunterzeichnung auch? Oder
ja, meistens läuft es so, dass man eben, dass sie eben dann fragen, okay, könnten sie mir uns vielleicht noch das gesamte Manuskript schicken? Dann schickt man das ganze Manuskript hin, dann lesen die das drüber und dann gibt es eben Top oder Flop.
Und was war das Ausschlaggebende dann?
Also der Tribus Verlag war damals noch ein ganz junger Verlag. Also wie gesagt, die hatten einfach auch noch nicht so dieses große Angebot, weil sonst wären die Verlage überschwemmt mit Manuskripten und da musst du überhaupt erstmal die Chance haben, dass sie es überhaupt sich mal gescheit angucken. Und ich denke, bei mir haben sie sich dann wahrscheinlich das durchgelesen. Das war natürlich schon mal ein Vorteil. Und ansonsten habe ich vielleicht gerade das geschrieben, was sie gesucht haben.
Wie hast du das erlebt, so die Verhandlungen dann auch mit denen? War das alles sehr wertschätzend, auf Augenhöhe oder kam da auch so ein bisschen Business-Sprech durch?
Also bei denen war das tatsächlich sehr auf Augenhöhe. Also die kommunizieren sehr klar, sehr deutlich, was sie möchten, was sie nicht möchten und so, womit ich ganz gut klarkomme und wo ich auch selber sagen kann, was mir gefällt, was ich will und was ich nicht möchte. Und genau, also das haben sie schon ganz gut hingekriegt und das war jetzt eigentlich bisher immer auf Augenhöhe. Mit Problemen konnte ich zu denen kommen. Das war schon ganz okay.
Was ist da alles Teil des Deals? Auflage, Bezahlung, Stillschweigen?
Ja, das steht natürlich in den Verträgen drin, dass man da nicht so drüber reden soll. Aber oft wird natürlich dann vereinbart, wie viel verdient man an dem Buch, wie viel verdient der Verlag genau natürlich, welche Leistungen sind inbegriffen, also zum Beispiel Lektorat oder so.
Das war alles dabei?
Genau.
Lektorat. Und die erste Auflage, wie hoch ist die? Weißt du auch nicht oder darfst du nicht sagen?
Ja, da sollten wir vielleicht nicht drüber reden.
Aber es heißt auf jeden Fall, mit einem Verlag kommt man in alle Buchläden und es ist eben ein großer Unterschied zum Books on Demand machen, oder?
Nein, das ist tatsächlich nicht so. Wenn man einen großen Verlag hat, dann kriegt man das hin. Also die kaufen oft auch eben die Tische in den Buchläden, also die vorderen, die Plätze sind gekauft von den großen Verlagen. Also wenn man in einem großen Verlag ist und nicht in der Backlist landet, dann kriegt man einen Platz auf jeden Fall im Buchladen. Wenn man jetzt in einem kleinen Verlag ist, dann ist das alles ein bisschen schwieriger. Dann ist es oft so, dass die kleinen Verlage auch gar nicht die Kapazitäten haben, sich für ihre Autoren so vollumfänglich einzusetzen, wie das jetzt bei großen Verlagen der Fall ist. Die können auch gar nicht für die Autoren selber so viel Werbung schalten. Die haben das Geld nicht. Das sind eben kleine Verlage, Bücher zu veröffentlichen, ist teuer. Genau, deswegen muss man da als Autor sehr viel selber machen. Und auch mit Buchhandlungen ist es eben so, dass man oft als Autor dann selber hingehen muss oder eben der Verlag das dann für einen vielleicht anfragt oder so. Aber es ist nicht so, dass man automatisch da drin landet. Man muss sich schon um viel kümmern. Das ist eben der Nachteil, aber eben auch der Vorteil an einem kleinen Verlag, dass man viel Freiheit hat, aber auch viel selber machen muss.
Was machst du alles selber so zur Selbstpromotion, was ja auch teilweise viel, viel Zeit in Anspruch nehmen kann?
Ja, da bin ich noch ein bisschen am Rausfinden, was so mein Weg ist, um Promotion zu machen. Also ich versuche es eben ein bisschen auf Instagram, aber das ist eigentlich gar nicht so mein Fall. Also ich glaube, ich gehe jetzt tatsächlich auch eher dann auf Lesungen oder sowas. Ich wollte jetzt auch mal mit regionalen Buchhandlungen sprechen, ob die vielleicht mit mir eine Lesung organisieren wollen. Also ich hatte eben, wie gesagt, eine Lesung schon und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass das eher mein Weg ist, dann eben mein Buch unter die Leute zu bringen.
Dann würde ich sagen, ist hier auch mal wieder Zeit für einen Leseabschnitt aus dem Buch Taub, bis du nichts mehr spürst von Selina Brecht. Wo steigen wir jetzt ein? Wo machen wir weiter?
Dann glaube ich, fangen wir mit Kapitel 2 an. Das heißt, Mira hat jetzt gearbeitet und wie ich vorhin schon erzählt habe, auf dem Bildschirm gesehen, dass es einen ersten Mord gegeben hat. Kapitel 2. Sobald die Sonne untergegangen war und der Himmel die Farbe der Nacht angenommen hatte, schlüpfte Mira zurück in ihren schwarzen Hoodie. Sie schnappte sich den bereits gepackten Jutebeutel und drückte ihrer Mutter einen Kuss auf die Stirn, die unter der Berührung nur leise krummelte und sich dann, ohne aufzuwachen, auf die andere Seite des Bettes drehte. »Tschüss, Mom. Schönen Arbeitstag wünsche ich dir. Ich verspreche, heute Mittag zu kochen«, flüsterte das Mädchen ihrer Mutter zu, bevor sie leise die Türe hinter sich schloss und in den großen Eingangsbereich zurückkehrte. Auf ein Neues versuchte sie sich selbst zu motivieren und öffnete die schwere Messingtür, um in den Garten zu gelangen. Der Weg bis zum Tor war nur spärlich beleuchtet und auch die anschließenden Straßen wurden nur von vereinzelten Lampen gesäumt. So bemerkte Mira den schwarzhaarigen Jungen erst, als sie nur noch wenige hundert Meter vom Walmart entfernt war und er sie anrempelte. »Hey«, fluchte sie, als sie Henny mit einem leisen Knacksen auf dem harten Asphalt aufschlug. Gleichzeitig mit dem Jungen bückte sie sich, sodass auch noch ihre Köpfe miteinander kollidierten. »Entschuldigung«, murmelte er leise und hielt den Blick gesenkt. »Was soll das denn?«, knurrte sie und hielt sich stöhnend den Kopf. Als der Schmerz langsam nachließ, bemerkte sie, dass sich der Junge immer noch keinen Schritt bewegt hatte. Misstrauisch musterte Mira ihn und richtete sich langsam auf. Er hatte schwarze Haut, die nahezu mit der Nacht verschwamm. Dazu trug er eine schwarze Mütze, die seine Haare verbarg und nur einzelnen, gleichfarbigen Strähnen den Weg auf sein hübsches Gesicht öffnete. Seine fuchsbraunen Augen waren von langen Wimpern geziert und volle Lippen ließen weiße Zähne hervorblitzen. Er musste ungefähr in ihrem Alter sein, vielleicht ein paar Jahre älter. Schon okay. Das blonde Mädchen räusperte sich. Ein mulmiges Gefühl breitete sich in ihrer Magengegend aus. Schnell wandte sie sich um, um die wenigen Meter zu ihrem Arbeitsplatz schnellstmöglich hinter sich zu bringen. Das Bild der rot blinkenden Buchstaben, die gestern Abend den neuen Jack the Ripper angekündigt hatten, tauchte vor ihrem inneren Auge auf. »Warte, wohnst du in der Villa in der Mason Avenue?« rief der Junge plötzlich. Da es in dieser Straße außer dem großen alten Gebäude nur noch heruntergekommene Fabrikgelände und Flachdachhäuser gab, war es augenscheinlich, welche Villa er meinte. Mira blieb stehen. Ihr Herz raste noch immer von dem Zusammenstoß und ihre Gedanken drehten sich um den Mord vergangene Nacht. Stand in der Meldung etwas über das Aussehen des Mörders? Alter vielleicht oder Größe? Sie konnte sich beim besten Willen nicht erinnern. Innerlich ermahnte sie sich, sobald sie wieder daheim war, einen Blick in die Nachrichten zu werfen. Vielleicht wusste man mittlerweile mehr. Und wenn es so wäre? Sie drehte sich um und erschrak. Der schwarze Junge stand viel näher bei ihr als erwartet. Der salzige Geruch von Schweiß stieg ihr in die Nase, vermischt mit nassem Gras. Sie ertappte sich dabei, wie sie ihn genüsslich einsog. Er war angenehm, irgendwie entspannend. Seine fuchsfarbenen Augen musterten sie und hielten ihre auf eine eigenartige Weise gefangen. Wie ein Raubtier, das sein Opfer erst hypnotisiert und anschließend frisst. »Ich habe ein kleines Problem und bräuchte dringend deine Hilfe. Die kannst du mir geben, solltest du in diesem Haus wohnen.« Argwöhnisch zog Mira eine Augenbraue nach oben. Die Stimme des Jungen war samtig und angenehm. Er wirkte wie eine geschmeidige Katze, die mit der Dunkelheit verschmelzen konnte, wenn sie es wollte. Unberechenbar und doch irgendwie anziehend. Mit Mühe schaffte Mira es, ihren Herzschlag weitestgehend zu beruhigen. »Wie heißt du?« presste sie angestrengt hervor. Ihre Stimme klang viel zu schrill in der Stille der Nacht. »Metric.« Jetzt schlich sich ein Lächeln auf das Gesicht ihres Gegenübers und erneut blitzten weiße, gerade Zähne in der Dunkelheit auf. Er streckte ihr die Hand hin. »Und du bist?« Das Lächeln war offen und freundlich, und doch lag in seinen Augen immer noch dieser seltsam hypnotisierende Ausdruck. Als würde er sie analysieren und ihre Daten auswerten. »Mira«, antwortete sie zögerlich und nahm seine Hand in ihre. Er hatte einen warmen Händedruck. Zusätzlich spürte sie einen zarten Schweißfilm auf seiner Haut. Offenbar war er gerannt. Aber wohin? Oder noch besser, war er auf etwas weggerannt? Mira schluckte und wandte den Blick von den fuchsfarbenen Augen ab. »Ich muss jetzt zur Arbeit.« Sie entzog ihm ihre Hand und drehte sich ohne ein weiteres Wort um. Bevor der Junge erneut protestieren konnte, war sie schon hinter der Eingangstür des Walmarts verschwunden. Heim ist Dixon. Außer Atem erreichte Mira die stämmige Frau, die sich überrascht zu ihr umdrehte. »Du bist schon da?« Das Mädchen grinste schief und vermied einen Blick auf die Uhr. Sie war viel zu früh vor Schichtbeginn angekommen, aber allein in der Umkleidekabine hatte sie sich nicht wohlgefühlt und somit war das Mädchen in Windeseile in ihre Arbeitskleidung geschlüpft. »Ich hatte keine Uhr dabei und dachte, ich sei viel zu spät dran. Dann bin ich den ganzen Weg hierher gerannt,« flunkerte sie die alte Dame ab. »Ach, Kindchen.« Miss Dixon erhob sich schwerfällig und lächelte das Mädchen an. »Lebe doch ein bisschen, arbeiten ist nicht alles.« »Dann erwarte nicht von mir, jede Nacht schon eine halbe Stunde früher da zu sein,« dachte Mira, hielt das Lächeln aber aufrecht. »Wir sehen uns morgen wieder. Eine erfolgreiche Schicht.« Mit diesen Worten tappte Miss Dixon davon. Seufzend ließ sich Mira auf dem ausgeleierten Stuhl fallen und lockte sich in die Kasse ein. Sie war in der Tat eine Dreiviertelstunde zu früh, die ihr lieber Arbeitgeber sicher nicht extra bezahlen würde. »Verdammt«, fluchte sie und schlug mit der flachen Hand so stark gegen den Kassendeckel, dass er sich von allein öffnete. »Alles okay?« meldete sich plötzlich eine bekannte Stimme direkt vor ihr. Erschrocken hob sie den Kopf und blickte in fuchsfarbene Katzenaugen. »Stalkst du mich?« entfuhr es der Blondine, und ihre Stimme rutschte in die oberen Oktaven ab. Sofort beschleunigte sich Miras Herzschlag und ihre Atmung wurde flacher. »Wenn du meine Bitte anhören würdest, ohne davonzurennen, dann müsste ich das gar nicht,« stellte er klar und strahlte sie an. Selbst in den weißen Leuchtstoffröhren der Walmart-Filiale erschien er durchaus attraktiv. Metric trug ein schwarzes T-Shirt, gleichfarbige Jeans und Sneaker. Seine dunkle Haut betonte die ansehnlichen Muskeln an den Armen und die schlanke Taille ließ auch auf weitere ansehnliche Teile schließen. Mira lief rot an, als sie bemerkte, wie er sie mit einem selbstgefälligen Grinsen dabei beobachtete, wie sie seinen Körper musterte. Und ja, es gefiel ihr, was sie sah. Trotzdem hätte sie ihm den arroganten Zug um seine Lippen am liebsten aus dem Gesicht geschlagen. »Ich will dir nicht helfen, lass mich einfach in Ruhe«, brummte sie und wandte ihre roten Wangen von dem Jungen ab. Hinter ihm hatte sich bereits eine kleine Schlange von drei Personen gebildet, die ungeduldig darauf wartete, bedient zu werden. aber ich brauche wirklich deine Hilfe.« Madrick stützte sich auf ihrem Tresen ab und wieder stieg der zarte Geruch nach nassem Gras in ihre Nase. »Geh zur Seite, ich hab Kunden.« Mira presste die Zähne zusammen und begann die Waren eines Mannes mittleren Alters zu scannen. Das macht dann $15,68. Sie setzte ihr Verkäuferlächeln auf und der Mann legte ihr das Geld passend auf den Tresen. Dann quetschte er sich mühsam an Madrick vorbei, der demonstrativ stehen blieb und mit seinen etwa 1,90 Meter und stattlichem Körperbau ziemlich furchteinflößend aussah. »Geh jetzt«, zischte Mira ihm zu, »du machst meinen Kunden Angst.« Eine Dame am hinteren Ende der Schlange war nach einem Blick auf Madrick bereits zu einer anderen Kasse gewechselt. »Erst, wenn du mir hilfst.« Sie fluchte innerlich, bevor sie sich die Haare entschlossen aus dem Gesicht strich und einmal tief durchatmete. Ihr Chef würde sie feuern, wenn er sehe, dass ein Freund von ihr den Laden aufhielt. Es blieb ihr also nichts anderes übrig. Sie würde sich mit ihm unterhalten. Aber erst bei Tageslicht und an einem öffentlichen Ort, wo sie nicht zu zweit waren. Denn irgendetwas an ihm machte ihr Angst. Und das hatte nicht einmal etwas damit zu tun, dass er ihr nachstellte.
Ein Ausschnitt aus »Taub, bis du nichts mehr spürst« von Selina Brecht. Woher kommt da? Bist du auf den Titel gekommen?
Ich hatte tatsächlich ursprünglich einen anderen Titel. Also mein Titel war erstmal »Somewhere in Nebraska«, weil es eben einfach irgendwo in Nebraska spielt. Und dann habe ich ewig überlegt, überhaupt auf einen Titel zu kommen. Habe mich natürlich auch mit meiner Lektorin abgesprochen. Und dann sind wir irgendwann auf diesen Titel gekommen. Es muss ja auch immer ein bisschen genre-typisch sein. Und »Taubbär« ist so ein typischer Thriller-Titel.
Und der Untertitel? Bis du nichts mehr spürst?
Das hat natürlich etwas mit dem Buch zu tun, was man rausfindet, wenn man das Buch liest.
Also Teaser und hier Gestaltung, Buchgestaltung. Kannst du mal kurz noch beschreiben, was auf dem Cover zu sehen ist? Auch das ist Thriller-typisch.
Genau, also es ist eher in dunkleren Farben gehalten, schwarz und blau und zeigt eben Bäume, die keine Blätter mehr haben, ein paar Raben, die rumfliegen und im Schatten von hinten sieht man die alte Villa. Die alte Villa ist eben das Haus, wo Mira wohnt, was jetzt auch gerade in dem Abschnitt kurz angesprochen wurde.
Und das suggeriert auch schon mal Spannung und irgendwie eine Trostlosigkeit, auch eine gewisse?
Genau, diese Trostlosigkeit, die mein ganzes Buch ein bisschen durchzieht, weil eben das Leben von Mira auch ein bisschen so ist, wird da auch dargestellt und soll auch dargestellt werden.
Und dann wird es spannend und wir dürfen das Ende natürlich nicht hier verraten. Ich weiß es auch nicht. Hier, Pauline.
Was vielleicht auch nochmal ganz interessant wäre, hat jetzt nicht direkt mit dem Buch zu tun, aber wie bist du überhaupt ans Schreiben gekommen? So, wann hast du angefangen oder wie hast du überhaupt dein Interesse dafür entwickelt? Oder du hast auch schon mal von anderen Büchern gesprochen. Kannst du dazu vielleicht auch noch irgendwie was sagen?
Schreiben begleitet mich tatsächlich schon mein ganzes Leben lang. Also ich habe sobald ich überhaupt lesen konnte, habe ich angefangen, alles erstmal vorzulesen. Also alle Schilder, an denen wir vorbeigefahren sind, das hat meine Eltern noch an den Rande des Wahnsinns getrieben. Und dann habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben tatsächlich. Und wirklich über alles Mögliche. Ich habe über Autos geschrieben, ich habe über einen Baum geschrieben, ich habe über eine Lokomotive geschrieben, ich habe wirklich alles, was ich gesehen habe, quasi in ein kleines, kurzes Gedicht, also natürlich so ein Kleinkindgedicht, zusammengefasst. Dann habe ich angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben und das war mir dann irgendwann aber nicht mehr genug und habe dann eben meinen ersten Roman geschrieben, tatsächlich in der Abiturvorbereitung, nebenher so als Ausgleich zum Lernen. Und ich war selber von mir überrascht, dass, als es dann wirklich fertig war, dass ich das hingekriegt habe, weil ich dachte immer so, ja, ein Roman ist schon lang, also Kurzgeschichten, klar, das schreibe ich an einem Abend, aber dann einen Roman zu schreiben, das war für mich schon immer ein bisschen utopisch und dann war er fertig und genau. Jetzt, also ich habe insgesamt jetzt schon 5 Romane geschrieben und der Taub ist tatsächlich der 3. Roman, den ich geschrieben habe, also meinen ersten, das ist ein Zweiteiler, den habe ich noch nicht bei einem Verlag unterbekommen, genau.
Also unter irgendwie Abiturstress oder Jurastudium als Parallelbeschäftigung zum Schreiben geht bei dir nichts?
Ja, irgendwie schon. Aber dadurch, dass man natürlich noch einen anderen Stressfaktor hat, dann kann man sich eher die Zeit nehmen, finde ich, zum Schreiben. Und das gleicht einen, wie gesagt, dann auch aus. Und bei mir war es auch so, ich habe 2020 Abitur gemacht und da war eben gerade Lockdown. Und dann hat man halt irgendwie fürs Abi gelernt. Das Abi wurde dann bei uns auch noch verschoben. Und dann hatte ich halt schon quasi zu früh angefangen eigentlich zu lernen und musste das halt aufrechterhalten. Und dann habe ich da irgendwie noch was anderes gebraucht.
Wie geht's weiter mit deiner Autorinnenkarriere?
Ich bekomme bald meinen nächsten Roman aus dem Lektorat zurück, dann darf ich den erstmal überarbeiten wieder. Genau, das ist ein Romantic Thrill, also da liegt der Fokus auch mehr noch auf dem Romantischen und der erscheint aber im Weltenbaum Verlag, also das ist ein anderer Verlag als der Tribus Verlag. Genau, und aber erst Anfang 2023.
Also das hast du parallel geschrieben und also parallel auch woanders oder anderen Verlagen angeboten und da hat es dann geklappt, oder?
Naja, der Weg vom fertigen Manuskript zum fertigen Roman ist wirklich sehr lang. Das heißt, ich habe den Roman, der jetzt kommt, auch erst nach Taub geschrieben. Und genau, dann die Suche war auch wieder, dauert natürlich, bis man einen Verlag hat und dann, bis es überhaupt ins Lektorat kommt, dauert. Und deswegen, genau, lief das so ein bisschen parallel. Aber ist jetzt nicht so, dass es irgendwie aufeinander gedrängt war oder so, sondern ich hatte schon, also dauert einfach seine Zeit, bis es fertig ist.
Wie heißt der neue dann?
Der heißt bisher, ich weiß noch nicht, ob der Titel so bleibt, heißt es tatsächlich blind, aber eher im englischen Sinne.
Taub, blind und was kommt dann noch? Also.
Ich habe tatsächlich auch noch einen Roman geschrieben, der hat auch noch keinen Verlag, der heißt auch stumm, aber das ist einfach, liegt daran, dass ich einfach sehr unkreativ bin, was Titel angeht.
Aber so könnte ja auch ein Markenzeichen draus werden.
Ja, aber ich glaube, so viele Wörter gibt es dann auch gar nicht mehr.
Dann wäre Schluss. Nee, das wollen wir ja nicht. Welche Einstellung hast du zum Erfolg jetzt auch? Was bedeutet das für dich im Zusammenhang auch mit deinen Büchern?
Für mich ist Erfolg eben, dass ich selber über mich hinauswachse. Für mich war mein erster Erfolg überhaupt, wie gesagt, einen Roman geschrieben zu haben, das fertig gemacht zu haben. Dann war der nächste Erfolg überhaupt mal einen Roman bei einem Verlag unterzukriegen. Dann jetzt war mein nächster Erfolg natürlich, dass es jetzt überhaupt veröffentlicht wurde, dass mein anderer Roman auch einen Verlag bekommen hat. Und so habe ich eben kleine Ziele. Also mein nächstes Ziel zum Beispiel ist eher, an einen mittelständischen Verlag zu kommen oder vielleicht einen größeren Verlag. Und ja, mein langfristiges Ziel ist tatsächlich auch beim Ravensburger zu veröffentlichen, weil das so mein Traumverlag ist. Aber jetzt wirklich, ja, und mein Hauptziel ist vom Schreiben zumindest mal großteils leben zu können und parallel dann eben Jura zu machen als Hobby sozusagen.
Also dann Anwältin auf Abruf oder was ist da bei der Jura dein Berufsbild?
Aktuell ist mein Schwerpunkt oder ich habe als Schwerpunkt gewählt eben so ein bisschen Patentrecht, Markenrecht, Kartellrecht in die Richtung. Und würde da auch ganz gerne bleiben, also vielleicht auch in einem Unternehmen dann arbeiten oder eben als Patentanwältin, genau, also den Bereich zu machen.
Kann auch bei einer Behörde sein, oder?
Ja, könnte bei einer Behörde sein, aber eher ungern.
Lieber in der Privatwirtschaft.
Ja, genau, also ja, Behörden ist immer ein bisschen schwieriger.
Aber das Berufsziel Autorin ist nach wie vor und ist ein Hauptziel und auch ein starker Antrieb für dich beim Schreiben.
Ja, klar. Ich glaube, wenn man das nicht hat, dann, also klar, man schreibt auch aus Spaß, aber wenn man nicht wirklich auch was damit erreichen möchte, bleibt es oft auf der Strecke und dann tritt es eben hinter anderen Dingen zurück. Also man macht ja viele Sachen aus Spaß und dann hat man mal mehr Zeit dafür, mal weniger Zeit. Und um ein Buch auch wirklich fertig zu kriegen, muss ich zumindest für mich einfach schon den Schwerpunkt drauf legen, okay, ich will das auch später veröffentlichen.
Was sind deine Lieblingsautoren?
Also mein Lieblingsautor ist natürlich Sebastian Fitzek.
Warum? Warum natürlich?
Das, weil er einfach, finde ich, super gute Bücher schreibt und auch ein Vorbild für mich ist mit seinen Thrillern. Ich meine, er wurde ja sogar ins Englische übersetzt und das ist ja wirklich eine große Leistung, als deutscher Thriller-Autor ins Englische übersetzt zu werden.
Was liest du gerade? Was liegt neben deinem, auf deinem Nachttisch?
Playlist von Fitzek. Das, genau, das ist das Neue oder das, ja, von ihm und das muss ich jetzt noch lesen oder will ich noch lesen.
Ganz aktuell.
Genau.
Auch. Und was war das letzte richtig Gute auch, was du gelesen hast, was dir so in Erinnerung ist?
Das hieß Das Chalet. Das ist das, das war aus zwei Perspektiven geschrieben und da war so eine Gruppe in einem Chalet in den Schweizer Bergen eingeschneit und dann sind immer wieder Leute von der Gruppe verschwunden oder gestorben. Und dann war natürlich die Frage, wer aus der Gruppe ist, eben der Mörder. Also so solche Sachen, solche, was liebe ich.
Die Thriller. Das sind hoch im Kurs bei dir. Was für ein Genre oder was für ein Autor geht bei dir gar nicht? Wo kommst du nicht mit klar?
Ich habe Schwierigkeiten, so klassische Romane zu lesen. Also zum Beispiel, ich möchte jetzt kein Beispiel nennen.
Die Abi-Themen so? Sind da auch dabei?
Das nicht mal unbedingt. Eher so diese moderneren Romane, die eben jetzt keine Genre-Literatur sind. Das fällt mir ein bisschen schwer da reinzukommen, weil ich da immer noch so ein bisschen das vermisse, so diese Struktur oder sowas, die man natürlich in Genre-Literatur hat, weil es einfach die Strukturen gibt, die vorgefertigt sind. Ja, genau, das lese ich dann eher nicht so gerne, aber man muss sich, finde ich, da einfach ein bisschen anfreunden. Je nachdem kriegt man manchmal auch einen Zugang dann doch dazu. Das ist einfach ein bisschen schwierig für mich, da reinzukommen.
Du findest auf jeden Fall auch noch die Zeit selber, also Fiktion zu lesen und nicht nur Sachtexte und Fiktion zu schreiben.
Ja, ich brauche das tatsächlich auch zum Schreiben, dass ich nebenher lese. Wenn ich jetzt nicht lesen würde, dann fällt beim Schreiben es auch immer schwieriger, die Sätze zu formulieren. Wenn man liest, dann hat man diese Struktur natürlich im Kopf, dann baut sich das auf, dann hat man so Vorbilder und dann kann man das auch besser aufschreiben. Also ohne zu lesen kann ich auch schwerer schreiben.
Hast du schon Termine für eine Lesung wieder? Steht da irgendwas in?
Noch nicht, aber das liegt vor allem noch daran, dass jetzt natürlich Sommer ist und im Sommer hält man sich eher zurück und dann wird es eher so im Herbst, Richtung Herbst dann wieder.
Und gibt es in einer Tübinger Buchhandlung Taub?
Noch nicht, da muss ich mal noch vorbeigehen.
Aber bestellen können natürlich, können die alle das. Ne?
Ja,
also
genau,
es ist ja gelistet, man geht hin, ich möchte Taub, bis du nichts mehr spürst von Selina Brecht. Und dann kann jede Buchhandlung das innerhalb eines Tages bestellen.
Genau.
Vielen Dank, Selina, dass du da warst. Toi, toi, toi für dieses Buch und alle weiteren Buchprojekte und auch für dein Studium.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Und das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag und in der Wiederholung dann nochmal am Dienstagmorgen. Und wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.